Servus. Ich bin Johannes, bin ungefähr seit 2 Jahren hier im Christustreff und es ist cool, dass ihr hier seid und ich heute predigen darf. Genau, das Thema der heutigen Predigt ist ein Essen, das wirklich satt macht. Und das ist eine Geschichte aus dem Johannesevangelium, und zwar aus dem 6. Kapitel. Und diese Geschichte fängt, wie viele Geschichten, mit einem Berg an. Ja? Und zwar steht ein Berg in der Bibel oft für eine Begegnung mit Gott. Auf dem Berg begegnen Menschen Gott, begegnet Jesus Gott. Und so ist es auch, dass Jesus am Anfang von dieser Geschichte auf den Berg geht. Nämlich Jesus ist müde. Jesus ist immer umringt von Menschen. Jesus hat irgendwie immer ein bisschen Stress um sich herum. Immer kommen Menschen und wollen irgendwas von ihnen. Und Jesus ist irgendwann einfach müde und geht auf den Berg hoch. Geht ganz alleine, nur mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden, auf diesen Berg, um Zeit mit Gott zu verbringen, um Zeit mit seinem Vater zu bringen, einfach um Zeit zum Atmen zu haben. Das ist am Anfang der Geschichte. In Marburg gibt's gute Aufläufe, habe ich gehört. Und genauso gab's bei Jesus auch gute Aufläufe. Bloß damals nicht zum Essen, sondern damals gab's Menschenaufläufe. Ja? Überall, wo Jesus war, sind die Leute hingekommen. Ja, weil irgendjemand war krank oder so und Jesus hat die geheilt. Jesus hat immer irgendwas Gutes gemacht. Und Jesus war irgendwie der Superheld von den Menschen. Und sie haben ihn geliebt. Jesus hat ihnen einfach richtig gut getan. Ich meine, manchmal hat er irgendwie, seine Worte waren manchmal ein bisschen verrückt und abgedreht, ja. Und seine Ansprüche manchmal viel zu hoch und irgendwie ein bisschen crazy. Aber die Leute haben gesagt, hey, der tut uns gut und so. Und deswegen sind sie einfach immer zu Jesus gekommen. Und deswegen sind sie auch jetzt gekommen. Jetzt, wo er auf dem Berg war, da oben mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden, sind sie den Berg hochgelaufen. Eine richtige Menschenmasse. Ein Menschenauflauf. Und wenn ich mir das so vorstelle in meinem Kopf, dann stelle ich mir vor, das ist schon könnte schon so ein bisschen bedrohlich sein irgendwie. Ne? Also ist da oben dieser verrückte Rabbi mit seinen verrückten Jüngern, mit seinen verrückten Freunden und da kommt diese Menschenmenge auf den Berg und man weiß nicht genau, was sie wollen. Sie wollen irgendwas von Jesus, vielleicht wollen sie Essen haben, vielleicht wollen sie wieder geheilt werden. Und da oben ist Jesus mit seinen Jüngern und naja, man könnte sagen, es ist die perfekte Ausgangssituation für ein Wunder. Diese Situation, dieses Setting hat Potenzial, dass Jesus mal zeigen kann, wer er ist. Dass Jesus mal so richtig einen vom Stapel lassen kann und einfach mal zeigen kann, wofür er auf die Erde gekommen ist und was er drauf hat. Und Jesus ganz cool fragt so seine Jünger, hey, habt ihr eigentlich überlegt, was ist, wenn die ganzen Leute was zu essen wollen? Und die denken so, oh Mist, da haben wir gar nicht dran gedacht. Oh Mist, was ist, wenn die ganze Menschenmenge jetzt was von uns zu essen haben wollen? Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger so langsam angefangen haben zu schwitzen und hektisch zu werden und überall nach was zu essen zu suchen. Ah, hier vielleicht 1 Brot, 2 Brote, 5 Brote, okay. 5 Brote, aber 4.000, 5.000 Leute, das reicht niemals. Und hier 2 Fische. Oh nein, das wird niemals reichen. Und was wird diese Menschenmenge machen mit uns, wenn sie mal richtig Hunger haben? Die werden uns aufessen, uns arme Würstchen. Und dann geschieht das Unglaubliche. Jesus performt ein Wunder. Jesus tut das Unglaubliche. Er schockiert die Menschen, die ganze Menschenmenge und sogar seine Freunde schockiert er. Jesus macht anscheinend aus 5 Broten und 2 Fischen die komplette Menschenmenge satt. Eines der krassesten Wunder. Einfach, das Brot wird einfach nicht leer. Die Leute essen und essen und auf einmal merken die, wow, das ist eins der krassesten Wunder überhaupt. Das ist ja richtig krass. Und sie merken auf einmal, dieser Jesus fasziniert uns. Dieser Jesus kann kein normaler Mensch sein. Dieser Jesus muss ein Mann Gottes sein. Ja, vielleicht ist er sogar ein Prophet. Nein, er muss der Prophet sein. Ihr müsst euch vorstellen, im Judentum, in Israel gab es so eine uralte Hoffnung. Es gab so eine Hoffnung, die alle Zeiten durchdauert hat. Sogar die Zeiten, wo es dem Volk Israel ganz schlecht gegangen ist, wo sie mit dem Zahnfleisch auf den Boden gegangen sind, da haben sie immer noch an dieser Hoffnung festgehalten, an dieser uralten Hoffnung, dass irgendwann jemand kommen wird, ein Prophet, ein Messias, der die Menschen befreien wird, aus der Unterdrückung befreien wird, ihnen die Freiheit geben wird. Und diese Hoffnung kommt Kommt von Mose, ja? Mose war damals der Mann Gottes gewesen, der Mann des Volkes Israel. Er hat Israel befreit aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten. Und als er sie dann danach befreit hat, hat Gott zu Mose gesagt, hey Mose, pass mal auf, irgendwann wird ein Prophet kommen, wird ein Mann kommen, der ist noch größer als du. Der ist noch krasser als du. Der wird die Menschen aus einer noch größeren Gefangenschaft hinausführen. Ist interessant, was Gott wohl damit gemeint hat mit dieser Gefangenschaft, mit dieser noch größeren Gefangenschaft. Auf jeden Fall erinnern sich die Menschen jetzt an diese Verheißung, an diesen Prophet. Und die Menschenmenge ist total in Euphorie. Sie lieben ihren Jesus und sie wollen ihn. Sie wollen ihn so sehr wie niemals zuvor. Und endlich begreifen sie, dass er kein durchschnittlicher Mann ist. Sie begreifen, dass er mehr ist als ein ganz normaler Zimmermann aus Nazareth. Und im ganzen Johannesevangelium geht es darum, dass Jesus will, dass die Menschen endlich begreifen, wer er ist. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt ist es endlich soweit. Und wie ich die Geschichten gelesen habe, habe ich gedacht, yeah, Mann. Endlich haben sie es gecheckt, dass Jesus kein normaler Mensch ist. Und sie haben gecheckt, dass Jesus ein König ist, weil er ihnen Gutes tut, weil er ihnen was zu essen gegeben hat, weil er sie an diesem Tag satt gemacht hat. Und sie sagen zu ihm König und sagen, wir wollen dich zum König machen. Und Jesus geht weg. Cut. Wow, Absturz. Hört sich komisch an. Jesus geht weg und geht alleine weg. Geht auf einen Berg zurück. Alleine. Zurück zu Gott. Zurück in die Einsamkeit. Zurück in die Einheit mit Gott. Mit seinem Vater, mit seinem Schöpfer. Mit Abba, wie er ihn manchmal nennt. Ein Absturz irgendwie. Man könnte sich denken, das passt nicht so richtig. Und vielleicht haben sich die Leute gedacht, komisch irgendwie, ne? Wenn es am besten ist, soll man ja aufhören, aber komisch. Diese Szene, wo Jesus rausgeht, wo Jesus sich nicht ergreifen lässt und nicht zum König machen lässt, wo Jesus sagt, nee, das stimmt nicht. Das, was ihr wollt, will ich nicht. Diese Szene verdeutlicht zu viel. Diese Szene zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Kirchengeschichte. Menschen verstehen Jesus falsch. Sie verstehen ihn nicht. Sie checken nicht wirklich, was er will. Nein, vielmehr legen sie ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Vorstellungen in Jesus hinein, in diesen Mann von Nazareth. Interpretieren ihn genau so, wie sie es wollen. Spannen ihn vor ihren eigenen Karren und benutzen ihn vielleicht, missbrauchen ihn vielleicht für ihre eigene Macht, für ihre eigene Sicherheit. Dafür, dass sie selbst sagen können, was richtig und was falsch ist. Sie wollen Jesus haben, sie wollen etwas von ihm bekommen. Sie missbrauchen Jesus. Und diese schrecklichen Folgen so eines Missbrauches sehen wir zum Beispiel in einer Szene in Frankreich. Eine Szene, die sich um das Jahr 1095 in Frankreich abgespielt hat. Papst Urban II. Stellt sich vor eine Synode und ruft zum Kampf gegen die Moslems auf, zum Heiligen Krieg. 4 Jahre später stehen Christen in Jerusalem, knöcheltief im Blut von Menschen, die sie getötet haben. Und alles mit dem Bewusstsein, dass Gott es so will und dass sie im Namen von Jesus Christus handeln. Ein anderes Beispiel. 1862 stellt sich ein Mann vor eine christliche Versammlung und hält eine Rede, spricht ein Gebet, die Versammlung geht auseinander. Alles Christen, die später unter dem Namen Ku Klux Klan bekannt werden und unzählige Menschen auf dem Gewissen haben. Und das im Namen von Jesus Christus. Dieses Missverständnis, das in Johannes 6 sich abgespielt hat, wo die Menschenmenge nicht verstanden hat, wer Jesus ist und ihn benutzen wollten für ihre eigenen Wünsche, für ihre eigenen Pläne. Dieses Missverständnis spielt sich immer wieder in der Geschichte ab. Und ich frag mich, wenn die Menschen damals, zur Zeit Jesu, als sie Jesus vor der Nase hatten, als sie Jesus fragen konnten, hey, wie verstehst du dich selbst? Als sie damals schon nicht checkten, was er wollte, wie kann ich mir dann anmaßen, heute zu sagen, das will Jesus? Wie kann ich mir dann sicher sein, dass ich Jesus nicht missverstehe, dass ich Jesus nicht missbrauche? Und ich frage mich, was die Menschen damals nicht kapiert haben oder was ich nicht kapiere, wenn ich Jesus nicht verstehe. Und jetzt komme ich auf die Frage, wie kann man Jesus verstehen? Wie kann man ihn richtig verstehen? Was wollte Jesus? Was wollte Jesus den Menschen geben? Wie versteht er sich selbst und was sagt er selbst von sich? Zurück zu der Geschichte. Zurück zu der Geschichte, als Jesus zurück auf den Berg geht. Die Geschichte geht weiter. Am nächsten Tag, einen Tag nachdem er das Wunder getan hat, hält er eine Rede, stellt sich vor die Menschenmenge und hält eine Rede. Und in dieser Rede spricht er den Grund an, warum er gestern gegangen ist. Spricht den Grund an, warum am Vortag was schiefgegangen ist. Warum ihn die Menschen falsch verstanden haben und was die Menschen falsch gemacht haben. Jesus sagt, dass er ihnen nicht irgendwas bringen will, nicht irgendwas geben will. Jesus sagt, dass er nicht ihnen irgendwelches Brot geben will, das vielleicht gut schmeckt, aber nachdem sie irgendwie 4 Stunden später wieder Hunger haben. Nein, er will tiefer gehen. Er will ihnen mehr geben. Er will ihnen das geben, nachdem sie wirklich suchen, was sie wirklich bewegt, was sie wirklich brauchen. Und er sagt ihnen, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist. Ihr kennt es alle. Wir haben ständig Hunger, ja. Wir essen irgendwas und 4 Stunden später haben wir Hunger. Ich habe mal probiert, einen Tag lang zu fasten. Das ist ziemlich schrecklich. Ich habe es kaum ausgehalten. Und ich brauche alle 4 Stunden was zu essen, sonst werde ich ungemütlich. Und ihr kennt es. Wir brauchen ständig was zu essen. Und Jesus sagt, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, die bleibt, die euch satt macht, die euch wirklich satt macht. Er sagt zu ihnen ganz eindeutig, hey Leute, das Essen, das ich euch gestern gegeben habe, das ist gut und schön. Aber eigentlich sucht ihr doch nach was anderem. Eigentlich sucht ihr doch nach irgendwas, was tiefer geht. Irgendwas, das nicht vergänglich ist. Und später sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und genau das, was Jesus hier anspricht, ich glaube, wir kennen das alle. Wir kennen das alle, dass die äußerlichen Dinge, die wir essen oder die an uns drankommen, uns nicht wirklich retten können. Wir wissen, dass sie uns nicht wirklich glücklich machen können. Nicht diesen Lebenshunger stillen können, der in uns drin ist. Ich weiß nicht, ob du manchmal auch den Durst nach Leben oder den Hunger nach Leben spürst. Ob du ihn vielleicht spürst, wenn du merkst, dass Menschen nach Aufmerksamkeit haschen, irgendwie leben wollen. Vielleicht spürst du ihn, wenn du die Nachrichten schaust und dort siehst, dass Menschen irgendwelche ganz verrückten Dinge machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Leben zu bekommen. Oder dass Menschen ganz böse Dinge machen, dass Menschen ganz kaputte Dinge machen, weil sie irgendwie leben müssen. Dass Menschen in Süchte leben, weil sie denken, dass sie darin das wahre Leben finden. Und immer wieder Dinge tun müssen. Vielleicht fühlt sich das Leben manchmal irgendwie unfertig an. Vielleicht fühlt sich das Leben irgendwie manchmal so an, als dass noch irgendwas kommen muss. Ja, dass ich noch irgendwas brauche, damit das Leben gut ist, dass es einen Sinn gibt, dass es wirklich Leben ist, dass es das wirkliche Leben ist. Aber du weißt genau, wenn es sich jetzt in diesem Moment nicht gut anfühlt, wenn ich in diesem Moment keinen Sinn fühlen kann, wenn ich mich in diesem Moment nicht komplett fühlen kann, dann werde ich das auch nicht tun, wenn ich noch mehr Geld habe oder wenn ich noch mehr studiert habe oder noch bessere Klamotten habe oder noch coolere Freunde habe oder noch bessere Glaubenserfahrungen habe oder den richtigen Partner gefunden habe oder die richtige Gemeinde gefunden habe. Die äußeren Dinge können unseren Durst nach Leben nicht stillen, sondern dieser Durst nach Leben muss in uns, in unserem Innern gestillt werden. Und genau das sagt Jesus. Er weiß, dass die Menschen viel von ihm haben wollen und auch viel von ihm bekommen haben. Ich meine, Jesus hat den Menschen wirklich viel gegeben. Er hat Kranke geheilt. Wenn irgendjemand geweint hat, dann ist er gekommen, hat sie getröstet, hat immer ein gutes Wort für sie gehabt, hat so viel Essen den Leuten gegeben. Aber trotzdem weiß er, dass das alles ihr Leben nicht wirklich besser machen wird. Dass es ihnen vielleicht einen netten Tag bereiten wird. Aber er weiß um diesen unendlichen Lebenshunger in den Menschen. Um diesen unendlichen Durst nach Leben in den Menschen. Und er weiß, dass nur wenn er den stillt, dass die Menschen wirklich zufrieden sein können. Wirklich leben können. Aber jetzt, nachdem wir das kapiert haben, dass wir irgendwie alle Lebensdurst haben, Lebenshunger haben und dass der in uns drin gestillt werden muss, jetzt stellt sich mir die Frage, ja, wie mache ich das jetzt, ne? Also wie stille ich diesen Hunger jetzt? Wie stille ich diesen Durst jetzt? Wer kann diese unendliche Lücke, die in mir drin ist, diese unendliche Lücke, die anscheinend nichts auf dieser Welt füllen kann, wer kann die füllen? Jesus sagt von sich, dass er das kann. Jesus sagt von sich, dass er deinen Lebensdurst stillen kann, dass er deinen Hunger stillen kann. Und er bietet dir das an. Jesus sagt später in der Rede, ich bin das Brot des Lebens. Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr hungern. Jesus weiß, dass die Probleme oft tiefer liegen. Er weiß, dass sich die Probleme oft nicht lösen lassen, wenn du irgendwas bekommst. Oder wenn du irgendwie Brot bekommst. Oder wenn du mal wieder einen guten Tag gehabt hast. Jesus weiß, dass die Menschen einen Durst nach Leben haben. Dass die Menschen aufs Unendliche angelegt sind. Dass die Menschen darauf angelegt sind, eine Beziehung mit Gott zu haben. Dass nur das ihren Lebenshunger stillen wird. Das sagt Jesus. Jesus ist der Meinung, dass wir alle eine Beziehung mit Gott brauchen und dass wir nur aus dieser Beziehung mit Gott wahrhaft leben können und dass dieses Leben so konzipiert ist, dass wir mit Gott leben sollen. Und Jesus lädt dich dazu ein. Jesus lädt dich dazu ein, dass du ihm nachfolgen kannst, dass du ihm hinterhergehen kannst, dass du mit ihm auf diesen Berg gehen kannst, auf den er immer gegangen ist. Um diese Gottesbeziehung zu haben, um bei deinem Vater zu sein, bei deinem Schöpfer, bei deinem Abba zu sein. Dass du wie Jesus diese unheimlich krasse Beziehung mit Gott haben kannst, diese unheimlich enge Beziehung. Und das wird dich verändern. Heute Abend, wir werden gleich Abendmahl zusammen feiern. Und vielleicht hast du dich ja gefragt, was dieses Abendmahl bedeuten soll. Ja, wir gehen da alle vorne zusammen hin und trinken ein bisschen Traubensaft und essen ein bisschen Brot. Aber das Abendmahl soll genau das verdeutlichen. Das Abendmahl verdeutlicht, dass wir sagen, dass wir diese Verbindung zu Gott brauchen. Dass es nicht genug ist, wenn wir Brot essen. Dass es nicht genug ist, wenn wir uns ganz normal am Leben erhalten. Sondern, dass wir wissen, dass wir diese Verbindung zu dem Unendlichen brauchen. Zu dem Ewigen, zu Gott. Und vielleicht kannst du mit dem Namen Gott nichts anfangen. Aber vielleicht merkst du einfach, dass das irgendwas ist, was ganz tief in dir drin ist. Dass du das irgendwie kennst und dass du diese Verbindung brauchst. Das wollen wir im Abendmahl feiern, das wollen wir gleich feiern. Und wir wollen sagen, ja Jesus, wir glauben dir, dass du uns wirklich satt machen kannst. Und wir glauben dir, dass wir dich brauchen. Und wir glauben dir, dass wir diese Verbindung zu Gott brauchen. Und am Ende der Geschichte steht wieder dieser Berg. Und die Frage, ob du auch mitkommen willst auf diesen Berg. Ob du mit Jesus hochkommen willst und diese Verbindung zu Gott haben willst. Amen.